Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Hallo, sagt Konstantin Hirsch. Wie seid denn ihr gerade unterwegs? Zu Fuß, mit dem Auto, Bus, Bahn, dem Fahrrad, E-Scooter, Inlineskates, Skateboard. Ach, die Möglichkeiten sind vielseitig. Und eine richtige Antwort gibt es nicht. Jeder von uns hat Gründe, warum wir uns so mit diesem Verkehrsmittel fortbewegen, wie wir es denn gerade tun. Damit auch alle Verkehrsmittel bei künftigen Planungen berücksichtigt werden, muss man sich die einzelnen Fortbewegungsarten genauer anschauen. Wo sind Probleme? Wo sind Risiken? Was können wir für alle verbessern? Aus diesem Grund hat sich die Stadt Coburg vor ein paar Jahren schon auf den Weg gemacht und ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Die ersten Ideen davon sind schon umgesetzt. Stichwort breitere Schutzstreifen oder die roten Markierungen an den Kreuzungen. Winfried Müller-Brandes hat zusammen mit seinem Team vom Büro Stadtraum das Radverkehrskonzept für die Stadt Coburg ausgearbeitet und er ist heute unser Gast bei Markt 1. Ganz spontan gefragt, wenn ich Coburg sage, welches Bild fällt Ihnen da ein?
Schön. Die erste Begegnung mit der Stadt Coburg war einfach schön. Die Lage im Mittelgebirge ist prägend und die Altstadt sind die prägenden ersten Eindrücke. Und es hat sich dann auch im weiteren Verlauf des Projektes bewahrheitet. Also wenn ich mal so ein bisschen selbstkritisch sagen darf, alle Beispielfotos, die wir so gezeigt haben, die aus Coburg stammten, die waren immer schön von der Ästhetik her, vom Optischen her. Und Beispiele aus Berlin waren immer schmuddelig. Daran konnte man sofort unterscheiden.
Ich glaube, genau das, was Coburg so schön macht, wird Sie in Ihrer Arbeit vielleicht auch vor das ein oder andere Problem gestellt haben. Wenn wir uns jetzt mal umschauen, das Konzept ist jetzt ein paar Monate schon unterwegs. Ja, viele Kleinigkeiten gemacht worden. Sehr auffällig, da werden wir auch auf Social Media immer angesprochen, es sind Flächen an Kreuzungen mit einem roten Streifen versehen worden. Haben Sie da was mit zu tun?
Sozusagen ja, genau. Das definieren wir schon als Standard, dass solche Flächen, eben, Sie sprachen an, Kreuzungen, Einmündungen, auch wichtige Grundstückszufahrten vielleicht von Supermärkten oder so, rot markiert werden sollen, wenn dort Radverkehrsanlagen vorbeiführen, also Radwege drüber geführt werden oder eben Schutzstreifen. Dann macht man das generell mit so einer roten Farbmarkierung, um allen Verkehrsteilnehmenden zu signalisieren, Achtung, hier musst du besonders aufpassen, hier könnte ein Konflikt sein, achte darauf, wenn du abbiegst, die geradeausfahrenden auf dem Fahrrad, die haben hier Vorrang.
Jetzt ist das schon ein konkretes Beispiel. Lassen Sie uns noch mal so ein paar Schritte zurückgehen. Sie haben das Radwegekonzept mit Ihrem Büro für Coburg ausgearbeitet. Wenn Sie es jetzt jemandem Neuen erklären müssten, was ist so ein Radwegekonzept und wie sah der konkrete Auftrag aus? Was hat die Stadt Coburg Ihnen ins Auftragsbuch geschrieben?
Also vom Auftrag her war das Radwegekonzept auch gar nicht so für sich stehend, sondern es ging darum, den Verkehrsentwicklungsplan, den Coburg 2005, 2006 verabschiedet hat und der im Grunde auch noch gültig ist, fortzuschreiben. Und da war es dringendster Teil gesehen, eben der Teil Radverkehr. Und das ist das Radwegekonzept. Das heißt, es ist immer eingebettet gewesen, auch in die Betrachtung der anderen Verkehrsarten, weil die ja irgendwann in einem gesamt neuen Verkehrsentwicklungsplan oder Mobilitätsplan nachgezogen werden. Was ist nun ein Radwegekonzept? Da geht es darum, nochmal wirklich zu klären, wo sollen bevorzugte Routen für den Radverkehr hergerichtet werden? Natürlich ist klar, dass ich überall auf jeder Straße, die das zulässt, Radfahren darf und kann. Aber es wird ein Netz definiert, wo man sagt, da wollen wir besonders drauf achten. Da gelten besondere Standards. Und dem dient ein Radwegekonzept, dieses Netz definieren, mit den Leuten reden und dann die Maßnahmen, um das Netz zu qualifizieren, auch hinschreiben.
Bevor wir da noch mal so ein bisschen schauen, wie das war, ich erinnere mich da auch noch an mehr als einen Termin, den wir vor Ort in Coburg gemacht hatten. Welche Rolle spielt das Fahrrad bei Ihnen persönlich? Sind Sie aktiv mit dem Fahrrad unterwegs oder reden Sie da nur theoretisch drüber?
Doch, ich bin auch mit dem Fahrrad unterwegs und zwar sehr gerne. Also ich fahre in aller Regel, außer bei Schnee und Eis, mit dem Fahrrad zur Arbeit und wieder zurück und genieße das sehr und vermisse es zurzeit sehr, weil ich gerade mit einer Verletzung mit der Hand rumlaboriere und nicht Fahrrad fahren kann. Und da fällt einem erst richtig auf, wie man das vermisst. Und auf den Wegen, die man sich sucht, auch hier in Berlin oder jeder anderen Stadt, ist das vergleichbar. Irgendwann hat man seine Routen, die auch besonders gut zu fahren sind. Also Fahrradstraßen an Gewässern oder Ähnlichem sind einfach angenehm, auch wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt. Das ist wirklich eine gute Sache.
Da haben Sie jetzt gerade bei mir gleich was getriggert. Erstmal eine gute Besserung zur Verletzung, dass es wieder schnell aufs Fahrrad geht, bevor wieder Eis und Schnee da sind. Aber ich habe auch so gedacht, naja, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, mal so die kürzeste Verbindung von A nach B Und dann aber gemerkt, na, wenn ich jetzt aber hier abbiege und den kurzen Schlenker fahre, dann fahre ich mit viel weniger Ampeln, mit viel weniger Konflikt. Also man findet so seine Wege. Und das ist vielleicht auch so das, was Sie mit dem Blick von außen vielleicht auch besser gesehen haben als so ein Ur-Coburger, der sagt, naja, wenn ich vom Markt zum Kaufhof will, dann gehe ich halt da lang.
Klar, also wir haben jetzt den Vorteil, dass wir keine eingefahrenen Routinen haben, wenn wir von außen drauf gucken. Aufgabe war es auch, jetzt nicht nur ins Zentrum zu gucken, sondern wirklich die gesamte Stadt im Blick zu haben. Einschließlich der Verbindungen in den Landkreis. Der Landkreis hat ja parallel auch ein Radwegekonzept erarbeitet. Mit dem haben wir uns abgestimmt und die Übergangsstellen in das Netz des Landkreises auch mit berücksichtigt. Und so ist das Netz auch aufgebaut. Es gibt die Direktverbindungen, die möglichst zügig von einem Ortsteil in den anderen und von einem Ziel zum anderen führen sollen. Die sind oft an den großen Straßen entlang und dann ergänzend ein weiteres Hauptnetz, was auch nochmal die Wege an der Itz oder an anderen nicht so stark belasteten Straßen mit berücksichtigt. Und als dritte Stufe dann noch ein Ergänzungsnetz, was mehr so die Feinverteilung in den Wohnsiedlungen übernimmt.
Wenn man es jetzt mal aus der sehr präsenten Autosicht sieht, also es sind jetzt keine Autobahnen, aber prinzipiell schon im städtischen Bereich das, was vielleicht die Stadtautobahn für Coburg ist und dann die Level runtergesetzt bis zu einer
so
kleinen Straße.
Kann man es eigentlich nicht sagen. Also die Stadtautobahn, die B4, die teilweise auch wirklich als Kraftfahrzeugstraße ausgewiesen ist, da ist natürlich überhaupt niemand anders unterwegs. Da ist wirklich nur Autoverkehr, bestenfalls noch ein Bus vielleicht. Aber der Radverkehr bewegt sich schon gemeinsam mit dem übrigen Verkehr in den Straßen. Also wir haben jetzt in aller Regel keine Radwege, die völlig selbstständig sind, oder Radschnellwege gar hier geplant. Da hätte man auch auf übergreifende Landesplanungen zurückgreifen müssen, die hier einfach nicht vorlagen. Sowas wie Allee, das sind natürlich so Strecken, die auch wirklich für sich stehen, die nicht an Straßen sind. Aber meistens geht es darum, vorhandene Straßen und Straßenräume zu verbessern, sodass ich da eben zügig und sicher mit dem Rad fahren kann oder mindestens komfortabel mit dem Rad fahren kann, so gut es denn geht.
Den Straßenraum, den Raum in der Stadt, das ist wohl so eins der größeren Probleme, auf die Sie gestoßen sind, oder? Probleme, Herausforderungen. Coburg als historisch gewachsene Stadt mit großen Umbauten in den 70ern. Wir hatten die Stadtautobahn gerade, dann die Fußgängerzone, die dann gemacht wurde. Ich erinnere mich in meiner Kindheit noch, da fuhren die Stadtbusse noch auf dem Marktplatz. Die standen dann an allen vier Seiten rum. Kann sich heute auch keiner mehr vorstellen. Was sind denn so die Probleme, mit denen Sie in Coburg hantieren mussten? Vielleicht mal so konkret auf ein, zwei Beispiele runtergebrochen.
Ganz kurz noch zum Allgemeinen in den bereits bebauten Gebieten, historischen Gebieten, eben einfach zu wenig Platz, um alle gut zu bedienen. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben ganz oft ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Zahlen gehen, aber ganz oft Straßenräume, wo die Fahrbahn 9 Meter breit ist. Und dann reicht es eben nicht für richtig gute Radverkehrsanlagen. Dann haben wir halt auch mit dem Schutzstreifen gearbeitet, dem Kfz-Verkehr die Restfläche zugewiesen, weil man natürlich nicht jetzt anfangen kann, die Häuser abzureißen, die da sind. Als Beispiel, jetzt um einen Beispiel zu den Kanonenweg, das war ja auch so eine vertiefte Betrachtung, wo wir mit diesem Mittelschutzstreifen arbeiten und dafür andere Flächen zurückfahren. Andere Ecken, wie zum Beispiel da, wo die Hook neu gebaut hat, da hat man relativ neue Straßen und Platz, grüne Wiese, sage ich mal. Und da gibt es dann auch vernünftige Radverkehrsanlagen, die gut sind, Gehwege, Fahrbahnen, wo alle Verkehrsteilnehmenden gut bedient werden konnten. Aber im Zentrum gibt es das natürlich so nicht.
Das Thema autogerechte Stadt, das war so ein Schlagwort, das man immer wieder gehört hat, das bei Stadtplanungen in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Ist das, was Sie machen, jetzt die fahrradgerechte Stadt? Aber wenn ich so richtig zuhöre, geht es Ihnen nicht um die fahrradgerechte Stadt, sondern die gerechte Stadt für alle, egal wie Sie unterwegs sind.
Richtig, genau so. Und vor allen Dingen aber für den Radverkehr, weil das natürlich jetzt bei unserer Aufgabe im Fokus stand. Wobei ich ein bisschen sagen muss, also ich sag mal, wir denken vor allen Dingen an den Umweltverbund, also die Arten Radfahren, zu Fuß gehen, mit dem ÖPNV fahren, also Bahnen und Busse. Der Autoverkehr, der ist natürlich auch wichtig, er ist notwendig, er ist vorhanden. Aber wir denken ihn mit, also darf jetzt nicht zu völligen Chaos-Situationen kommen, aber wenn jetzt irgendwo Nachteile mit einer Maßnahme verbunden sind, dann werden wir schon darauf achten oder haben wir darauf geachtet, dass sie sich nicht zulasten des Umweltverbundes auswirken, sondern wenn, dann gibt es bestimmte Einschränkungen eher für den Autoverkehr. Was aber nicht heißt, dass er jetzt irgendwie auf den Kopf gestellt wird oder komplett hinten rüberfällt. Das passiert nicht. Beispielsweise jetzt für das Fahrrad eine Fläche schaffen will, eine Radverkehrsanlage schaffen will, kann ich nicht anfangen, den Gehweg wegzunehmen als Beispiel. Die Fußgänger brauchen auch ihre Fläche. Und das hängt dann immer davon ab, wie viele man hat. Wenn nur sehr wenig Fußgänger unterwegs sind, kann man das vertreten. Wenn es aber viele sind, dann muss auch der Radverkehr sich mal unterordnen. Also solche Abhängigkeiten, die müssen beachtet werden. Oder eben, wenn ich es auf der Fahrbahn unterbringe, die Radverkehrsanlage, muss der Autoverkehr noch irgendwie möglich bleiben. Ich sage mal ein Beispiel im Bereich Heiligkreuzstraße, ist das, glaube ich, hintere Kreuzgasse. Da haben wir ein Einbahnstraßensystem vorgeschlagen, wo wir sagen, der Autoverkehr bleibt möglich, aber die eine Straße ist Einbahnstraße nach Norden, die andere nach Süden. Und auf diese Weise schaffen wir Platz, dass wir in beide Richtungen dann noch Radverkehrsanlagen markieren können.
Das heißt, das wäre dieses Dreieck, das von der Post auf der einen Seite und aus Richtung Theater von der anderen Seite Richtung Heiligkreuzkirche weiterführt.
Genau.
Das ist jetzt schon so ein konkretes Beispiel. Gibt es denn noch so andere konkrete Ecken? Ich denke da an die Lupenräume, die Sie ausgearbeitet haben, wo es schon so eine ziemlich genaue Vorstellung davon gibt, wie es gehen könnte. Nicht gehen muss, aber wie es zumindest gehen könnte.
Ja, die gibt es, diese Lupenräume oder Vertiefungsbereiche. Wir sind ja auf der Ebene eines Konzeptes. Das heißt immer, man guckt sich das große Ganze an und sagt in Einzelheiten, hier muss man Folgendes tun. Aber wie das genau aussieht, ist dann ein späterer Schritt, der nicht auf der Ebene des Konzeptes erfolgt. Und diese Vertiefungsräume gucken etwas weiter rein und schauen etwas weiter in Richtung Machbarkeit oder in Richtung Wechselwirkung. Welche Erfolge hätte ich denn möglicherweise, zum Beispiel, welche Flächen würde ich denn freikriegen mit einer anderen Verkehrsführung des Autoverkehrs? Da ist ein Beispiel, was auch sehr, ja, sehr viel Zustimmung fand, eigentlich der Bereich Viktoriastraße, Löwenstraße. Das ist eine Alfred-Sauerteig-Anlage, wo wir gesagt haben, wir haben so eine ganz langgestreckte, ampelgeregelte, ja, eigentlich Mehrfachkreuzung, die sich über mehrere Kreuzungen erstreckt und dementsprechend auch stauanfällig ist, weil man immer erst alle Fahrzeuge der einen Richtung durchlassen kann, bis die anderen fahren können. Und haben uns überlegt, können wir hier nicht Kreisverkehr einrichten? Und das passt auch tatsächlich rein, wenn man so ein bisschen die Flächen anders verteilt. Und wir können dann noch im Bereich Judengasse, Mühlgasse auch die Querung für die im Radverkehr dort gewährleisten. Und da ist eigentlich eine Lösung gelungen, die wir entworfen haben und die auf Zustimmung stieß und die natürlich jetzt in die weitere Planung und Detailplanung gehen muss und im Rahmen des weiteren Ausbaus des Straßenzugs der Viktoriastraße, Ernstplatz, dann eingetaktet werden müsste. Ich sage mal, ein anderes Beispiel ist dann eher Thüringer Kreuz, nenne ich mal, wo wir auch so eine ganz langgestreckte Kreuzung haben. Da haben wir auch einen Ansatz entwickelt, wo wir sagen, man müsste eigentlich Flächen frei bekommen, indem wir aus dieser ganz einen langgestreckten Kreuzung zwei kleinere machen und dadurch nicht in jeder Zufahrt drei Fahrstreifen zum Abbiegen brauchen, sondern dann machen wir zwei Fahrstreifen in jeder Zufahrt und man sortiert sich an der jeweils nächsten Kreuzung neu ein und gewinnt dann Flächen, wo wir Radverkehr besser führen können. Da steht natürlich aber dann aus eine Detailplanung und auch eine verkehrstechnische Bewertung, was denn das dann wirklich heißt für den Autoverkehr. Und da müssen wir so ein bisschen, was heißt ein bisschen wie, also da muss man jetzt gucken, was es dann bedeutet und wie man es bewertet. Allgemein kann man sagen, dass natürlich auch hier man mit gewissen Einschränkungen für den Kfz-Verkehr rechnen muss und die auch hinnehmen muss, weil die Zeiten ändern sich halt. Ne? Ist auch in den allgemeinen Planungsrichtlinien heißt es jetzt, ja, man muss auch mal zeitweilig für eine halbe Stunde am Tag oder so eine Überlastung hinnehmen können, einfach weil wir Kreuzungen für die klimafreundlichen Verkehrsmittel gestalten müssen. Das ist auch abgeleitet aus dem Verfassungsgerichtsurteil.
Das heißt, das sind jetzt keine Ideen von Tagträumern aus Berlin, die gar nicht wissen, wie es hier in Coburg ist, sondern das fußt auch schon auf Erfahrungen und, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, das war für mich jetzt auch neu, auf neuen rechtlichen Bewertungen, überhaupt neuen rechtlichen Vorschriften.
Ja, genau. Also die Regeln der Technik haben sich auch unter dem Eindruck dieses Verfassungsgerichtsurteils tatsächlich angepasst.
Wenn Sie jetzt nicht wüssten, was sich jetzt in Coburg schon getan hat, sondern nochmal an dem Tag waren, wo Sie das Konzept im Stadtrat präsentiert haben, was sind dann die Punkte da drin, wo Sie gesagt hätten oder gesagt haben, das kann man jetzt schnell in den nächsten, im nächsten Jahr, in den nächsten anderthalb Jahren schon mal umsetzen, um schon mal eine kleine Verbesserung hinzubekommen, ohne zu sagen, das ist der ganz große Wurf, sondern das geht halt schnell. Und was dauert dann länger?
Ja, also alles relativ schnell geht in der Regel alles, was man nur mit Markierung umsetzen kann. Das heißt, breit zum Beispiel Schutzstreifen verbreitern, innerhalb von ein bis anderthalb Jahren auch mal eine Ampel umprogrammieren und vielleicht mit Radverkehrsanlagen versehen, die man nur markieren muss. Das geht dann vergleichsweise schnell. Alles, was dann bauliche Maßnahmen beinhaltet, dass man irgendwie vielleicht Seitenräume verbreitern muss, Borde versetzen muss, damit der Seitenraum breiter wird, wo ich dann vielleicht einen Radweg führe. Ich sage ein Beispiel Lossrausstraße. Das braucht etwas mehr Planungsvorlauf. Richtig kitzlig wird es dann, wenn man auch vielleicht hier und da mal ein bisschen Grundstück erwerben muss, weil man so einen kleinen Streifen noch braucht. Und das braucht immer so ein bisschen mehr Zeit natürlich. Und dann der ganz große Wurf ist sowas wie, ich sag mal, Frankenbrücke, wo dann die ganze Brücke im Umbau begriffen ist oder in der Sanierung begriffen ist vielmehr und dabei eben auch neu verändert werden könnte, was dann wirklich umfangreiche Abstimmungen mit dem Straßenbauamt, dem staatlichen Bauamt erfordert, möglicherweise eine Planfeststellung, das weiß ich jetzt nicht. Wenn sowas ansteht, dann dauert es natürlich richtig lange.
Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass man sich rechtzeitig auf den Weg gemacht hat, denn die Sanierung der Frankenbrücke steht an. Und noch kann man in diese Planungen eingreifen. Wenn man das in 5 Jahren erst gemacht hätte, dann wäre die Brücke fertig und wird die nächsten 20, 30 Jahre so stehen, ohne sich vielleicht verändert zu haben.
Ganz genau, ja.
Was wäre denn da Ihre Vorstellung für die Frankenbrücke?
Tja, also die ist natürlich schwierig, weil sie für alle Verkehrsarten eine ganz wichtige Querung der Barriere B4 Bahn ITS darstellt. Aber auch hier gilt dann wieder Umweltverbund first. Und wir müssen eben daran denken, dass für den Radverkehr eben auch eine ganz wichtige Verbindung. Und die Radfahranlagen sind einfach sehr schmal da drauf. Man muss sich wenig Fläche mit dem Fußverkehr teilen. Umgekehrt können wir die Brücke nicht neu bauen und wir müssen erst mal mit den Gegebenheiten umgehen, also mit den Maßen umgehen und haben dann vorgeschlagen, wirklich die Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr neu zu verteilen, dass man also weniger lange Abbiegestreifen hat, sondern kürzere Abbiegestreifen. Auf diese Weise statt 4 Fahrstreifen, die es in der Regel dort gibt, für den Kfz-Verkehr nur 3 hat und die verbleibende Fläche dann in eine Richtung für den Radverkehr zuschlagen, also immer bergab führend, da wo der Konflikt mit den Fußgängern am stärksten ist. Das ist aber jetzt auch nur eine Diskussionsgrundlage und uns ist klar, dass sowas weiter geprüft werden muss. Das ist dann auch Sache der weiteren Abstimmung mit dem staatlichen Bauamt. Aber diesen Impuls, den wollen wir gerne geben und können nur dafür werben, dem auch zu folgen.
Da laufen die Abstimmungen gerade, da muss auch geguckt werden, was hält die Brücke aus, an welcher Stelle, was kann man machen. Da bin ich auch schon gespannt, was dann am Schluss bei rauskommt. Den Konflikt zwischen Autos und Radfahrern, den hatten wir jetzt schon mal. Jetzt haben Sie gerade auch den zwischen Fahrrad und Fußgänger mal so gerade an der Frankenbrücke angesprochen. Kenne ich aus eigenen Erfahrungen, weil es halt wirklich verdammt eng ist an der Stelle. Da gibt es noch so Sachen wie Fußwege mit dem Zusatzschild fahrradfrei. Wenn ich mich als Radfahrer dafür entscheide, nicht diesen Fußweg zu nehmen, sondern einfach daneben auf der Straße zu fahren, weil ich mit meinem Pedelec vielleicht mit 25 unterwegs bin und damit deutlich schneller als zu Fuß. Ist das jetzt auch ein neuer Konflikt, den man früher noch gar nicht so berücksichtigt hatte, dass man da jetzt deutlich unterschiedliche Geschwindigkeiten hat?
Ganz wichtig ist natürlich, dass man nie allein auf der Welt ist und dass die radfrei heißt eben nicht, lieber Radfahrer, du kannst machen, was du willst, sondern heißt nur, du bist hier zugelassen und musst aber Rücksicht nehmen. Das ist eigentlich ein Gehweg und du darfst hier fahren. Das heißt, die Rücksichtnahme und im Zweifel Schrittgeschwindigkeit, die muss sein, egal ob ich Pedelec, normales Fahrrad oder Tretroller oder irgendwas fahre. Und das machen wir an Stellen, wo man anders nicht klarkommt, wo wir einfach sagen wollen, für unsichere Radfahrende, okay, du kannst auf dem Gehweg fahren, aber eigentlich ist die Fahrbahn der richtige Weg. Und das heißt, eigentlich sollen die Pedelec-Fahrer oder jedenfalls die sichereren und schnelleren Radfahrer sollen die Fahrbahn benutzen und die langsameren, weniger sicheren den Gehweg. So ist es gedacht und das macht man üblicherweise auch eher an Stellen, wo nicht so sehr viel Fußverkehr zu rechnen ist. Eine wirklich schöne Lösung ist es nicht immer und wir hätten sie auch gerne weniger oft angewendet, aber dann kommen wir wieder an das Flächenproblem. Wir wollen die Häuser ja nicht abreißen.
Also so wie das Fahrrad zu Gast auf dem Gehweg ist, ist das Auto in der Fahrradstraße zu Gast.
Ja, sozusagen sogar noch mehr zu Gast. Weil Fahrradstraßen meistens nur für Anlieger freigegeben sind, also nur für Menschen, die wirklich ein Ziel haben, was mit einem Grundstück in der Straße zu tun hat. Während ich als Radfahrer natürlich immer auf dem Gehweg fahren darf, wenn ich das möchte, wenn er so freigegeben ist.
Jetzt haben Sie vorhin schon mal bei so einem Blick auf Coburg gesagt, Radschnellstraßen, Radhighways gibt Coburg platzmäßig eigentlich überhaupt nicht her, da nochmal Sonderspuren zu schaffen. Die Fahrradstraßen hat man jetzt schon, verkehrsberuhigte Bereiche gibt es auch noch. Welche Rolle hat das im Konzept gespielt?
Punktuell auch das, verkehrsberuhigter Bereich ist für Radverkehr natürlich nicht so schön, weil auch da der Radverkehr Schritt fahren muss. Jedenfalls offiziell, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir es im Bereich Kino Utopolis an einer Stelle mal vorgeschlagen für einen kleinen Bereich, wo wir sagen, da kann sich wirklich was mischen, da ist ein attraktiver stadträumlicher Bereich, wo Fuß- und Radverkehr einfach dann gleichberechtigt sein sollten. Ansonsten vermeiden wir nach Kräften verkehrsberuhigte Bereiche für den Radverkehr.
Wenn man so eine Reihenfolge machen würde, unabhängig davon, wie jetzt die Situation vor Ort ausschaut, eigener Radweg, nur ein Radfahrstreifen, nur ein Schutzstreifen, nur ein Gehweg freigegeben für Radfahrern. In welcher Reihenfolge oder an welchem Punkt sagen Sie, okay, wir können nicht mehr das Nonplusultra nehmen, sondern wir müssen eine Stufe runtergehen?
Also die Reihenfolge ist schon genau so, ne? Also ein baulicher Radweg, der baulich abgetrennt ist und breit genug ist, das ist das Schönste, was man für den Radverkehr bieten kann. Und ansonsten genau in der Stufung runter, Radfahrstreifen, vielleicht auch geschützt.
Was meinen Sie mit geschützt?
Schutzstreifen. Also geschützt heißt, es gibt so eine Art Protektion, also irgendwie noch eine kleine Sperrfläche oder irgendwelche, also ähnlich wie bei Baustellen, eine Markierung ist, die man auf die Markierungsstreifen aufbringt, wo einfach, was den Autoverkehr daran hindert, einfach auf den Radfahrstreifen raufzufahren, zum Rechtsabbiegen oder zum Halten schnell mal raufzufahren. Also was man ja bei Schutzstreifen oft als Problem hat, auch wenn es verboten ist. Es ist eigentlich immer die Flächenverfügbarkeit und der bauliche Aufwand, aber also wenn man die Fläche hat, würden wir immer das Höherwertige nehmen, es sei denn, man ist an Straßen, wo einfach, ich sag mal, nichts los ist. Also Tempo-30-Zonen in Wohngebieten zum Beispiel. Da macht man in der Regel jetzt keine besonderen Maßnahmen für Radverkehr, aber an allen übergeordneten Straßen würde man gerne Radwege oder Radfahrstreifen herstellen, wenn es der Platz hergibt. Nur die brauchen immer halt ein bisschen mehr, sind immer etwas breiter angelegt und Schutzstreifen sind schon so eine Kompromissvariante, die von den Richtlinien vorgesehen ist als Kompromiss, wenn man eben nicht so viel Platz hat.
Können Sie vielleicht diesen Kompromiss mal erklären zwischen einem Radfahrstreifen und einem Schutzstreifen?
Ja, also der Schutzstreifen ist eigentlich der Kompromiss zwischen Radfahrstreifen, der breit genug ist, um den Radverkehr alleine und mit genug Platz zu führen, oder als Variante gar nichts anzubieten. Und der Schutzstreifen sagt, ich biete dir sowas an, was schon eine vernünftige Breite hat für den Radverkehr, aber es bleibt für große Fahrzeuge, für große Kraftfahrzeuge sonst nicht mehr genug Platz. Die dürfen dann auch mal rüberfahren. Also Lastkraftwagenbusse, die dürfen den mitbenutzen. Da haben wir auch das Prinzip für Coburg etwas verändert. Also da, wo es Schutzstreifen bisher gibt, sind die meistens eher schmal gehalten für den Radverkehr und eher breit für den Kfz-Verkehr, sodass der als möglichst selten überfahren werden muss. Wir haben gesagt, wenn wir wirklich die Begegnung zwischen zwei LKWs haben, dann wird einer von beiden auf alle Fälle den Schutzstreifen nutzen müssen. Und dann machen wir ihn lieber richtig breit und sagen, der Normalfall, ein LKW begegnet einen PKW, der kann zwischen den Schutzstreifen abgewickelt werden. Dafür habe ich aber als Radfahrer mehr Breite auf dem Schutzstreifen.
Das und ist auch an vielen Stellen schon umgesetzt, habe ich gesehen. Also da passiert schon was.
Genau, das ist also wunderbar, weil natürlich die Schutzstreifen oft auch deswegen als unangenehm empfunden werden, weil die Fahrzeuge so dicht an einem vorbeifahren. Und das würde man für die meisten Fälle, also mit PKWs und LKWs, schon verbessern, diese Situation. Und nur da, wo wirklich zwei Großfahrzeuge sich begegnen, was dann im Zentrum hoffentlich nicht ganz so oft passiert, da müsste sich einer dann eben hinterm Radverkehr einordnen. Heißt natürlich im Umkehrschluss auch wieder, dann fährt mal ein LKW hinterm Rad hinterher mit entsprechend langsamer Geschwindigkeit und alle anderen PKWs fahren dem LKW hinterher. Das passiert dann auch mal und das gehört zu diesen Beeinträchtigungen des Kfz-Verkehrs, die man dann einfach hinnehmen muss, damit es insgesamt besser wird.
Wenn ich Ihnen zuhöre, merke ich, Sie kennen sich in Coburg aus. Hat ja auch damit zu tun, Sie haben sich lange mit den Straßen beschäftigt, aber Sie waren ja auch mehrfach hier vor Ort. Und zwar nicht nur mit unseren Planern im stillen Kämmerlein, sondern da gab es auch eine Bürgerbeteiligung, die zentraler Bestandteil war. Was war denn da so der Input oder erinnern Sie sich da so an eine Begegnung, wo Sie gesagt haben, oh, das hätte ich jetzt so von den Plänen gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das noch eine Rolle, dass das vielleicht wichtig ist?
Ja, also die Bürgerbeteiligung, vielleicht schicke ich kurz vorweg, worüber wir ganz froh waren, dass es funktioniert hat, das war ja die Corona-Zeit anfangs noch, ne? Wir hatten wirklich dann auch eine digitale Bürgerbeteiligung, was auch letztlich für alle Beteiligten Neuland war, die aber auch erfolgreich war. Wir konnten wirklich mit den Leuten arbeiten. Wir hatten rund 70 bis 80 Teilnehmende und das ist eine Größenordnung, die man auch bei Präsenzveranstaltungen erwarten kann. Da waren wir sehr froh, dass das so funktioniert hat und sich da so gut dran beteiligt wurde. Die zweite Veranstaltung war dann in der Koje, am Fuße der Feste sozusagen und war sehr gut besucht, sehr engagiert. Ich erinnere mich beispielsweise an den Hinweise zur Frankenbrücke. Die waren natürlich sehr stark diskutiert worden. Unsere Vorschläge, wo wir nochmal Hinweise bekamen, bis dahin, dass die Windrichtung thematisiert wurde und gesagt wurde, ich gehe nicht auf der Nordseite zu Fuß, weil der Wind mir dann immer die Abgase ins Gesicht bläst. Oder umgekehrt, auf der Südseite. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ansonsten ist es, man bekommt sehr viele einzelne Hinweise und die sind gut und wichtig. Vieles davon hat man selber auch schon gesehen und wird bestätigt. Manches ist einfach eine Ergänzung. Und dann gibt es immer so ein paar, gar nicht viele, aber ein paar wichtige Hinweise, wo man merkt, wie diese eine mit der neuen Wegführung siehste. Da wärst du gar nicht drauf gekommen.
Ich erinnere mich noch, wir hatten, glaube ich, damals das Gespräch über eine Brücke, die Sie noch vorgeschlagen hatten, und zwar in der Verlängerung der Seifertshofstraße über den Supermarktparkplatz bis rüber. Also auch solche Ideen werden zumindest mal angesprochen und vorgeschlagen.
Ja, also die Brücke, die uns noch weiter auf dem Herzen lag, war die Verlängerung der Mohrenstraße eigentlich. Also die, wenn ich da kurz hinschwenken darf, also eigentlich ein Knackpunkt, der ja für Coburg ganz relevant ist, eben die Höhenunterschiede. Das kann ich hinkriegen mit dem Pedelec, klar. Aber trotzdem muss ich Umwege fahren. Also beispielsweise zur Hochschule und den weiteren im Westen liegenden Stadtvierteln muss ich über Kürengrund fahren, immer relativ großen Bogen nehmen. Das ist für Radfahrende immer schwierig und die sind umwegempfindlich. Und darum hatten wir eben vorgeschlagen, nochmal einen wirklichen Aufzug, eine Verlängerung der Mohrenstraße zu bauen und dann eine Brücke über die Bahn und Adami-Straße in der Höhenlage weg auf den Berg rauf, um wirklich diesen Höhenunterschied einmal auf kurzem Wege zu überwinden. Und das wäre natürlich, wenn man das mit anspruchsvoller Architektur hinkriegt, auch ein Schmanker städtebaulicher Art, geradezu, will ich sagen, zweites Wahrzeichen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber auf alle Fälle schon eine spannende Sache, städtebaulich.
Ja, genauso wie eine weitere Verbindung zwischen jetzt Güterbahnhofsgelände mit dem Globe und rüber Richtung Kleine Rosenau oder da im weichen Gerollt nochmal irgendwie über die B4 drüber zu kommen.
Ja, auf alle Fälle.
Wenn Sie jetzt schon so anspruchsvolle Architektur ansprechen, Sie schauen ja nicht nur Coburg an, sondern Sie haben ja noch den Blick auf mehrere Städte. Gibt es denn da so eine Stadt, wo Sie sagen, ja, das ist mal so ein Beispiel, da könnte man sich mal angucken, wie das Ganze funktioniert, wenn sowas umgesetzt ist? Also eine große Veränderung, die hat natürlich hier und da immer erstmal Abwehrhaltung, weil auch die Veränderung dauert.
Ja, ja, ja.
Ohne jetzt vielleicht Kopenhagen wieder die Standard-Fahrradstadt zu bringen.
Ja, ja, genau. Also es gibt ja immer diese sogenannten Leuchttürme von Städten, die schon sehr lange dabei sind. Also Erlangen und Münster werden immer genannt und oft noch wesentlich studentischer geprägt, als Coburg es ist. Man muss natürlich auch wissen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ne? Und darum glaube ich, es gibt jetzt nicht irgendwie die goldene Fahrradstadt, an der man sich alles abgucken kann, sondern man sollte aufmerksam sich umgucken und schauen, welche Elemente, die woanders umgesetzt werden, passen zu uns in Coburg. Also ich sag mal, um jetzt mal eben nicht Erlangen oder Münster zu nehmen, eine kleine Stadt in Niedersachsen, in Vechta haben wir gesehen, die haben sehr viel gemacht auf ihren Ringstraßen für Radverkehr, viele Radfahrstreifen eingerichtet, an Kreuzungen sehr, sehr fahrradfreundlich umgebaut. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese Kreuzungen zuerst zu machen und zu entschärfen, sowohl für die Sicherheit als auch für das Sicherheitsgefühl der Menschen. Und da passiert, ist mit einem Schlag sehr viel passiert. Auch die haben einen Brückenschlag gemacht an ihrem Bahnhof über die Bahn rüber, mit einer sehr anspruchsvollen Architektur nebenbei. Gucken Sie sich das gerne mal an, Vechta, die Brücke über die Bahn. Ich sag mal, Kommunikation, fällt mir das Beispiel Kiel ein, jetzt gar nicht so sehr auf Radverkehr bezogen, aber da ging es um das sehr sensible Thema Parken. Die haben arbeiten sehr viel mit Kommunikation, dass man so lange die Bevölkerung auch wirklich vorbereitet und einstimmt, dass man irgendwann, wenn die Maßnahme umgesetzt wird, eigentlich schon darauf gewartet hat. Und dann auch die Widerstände durch das Miteinanderreden im Vorfeld auch weitgehend ausgeräumt sind.
Genau, die Widerstände vielleicht mal angesprochen. Jetzt sind Sie nur der Planer für dieses Konzept gewesen, müssen das dann hier politisch nicht durchsetzen. Das sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Was würden Sie denn nochmal, wenn Sie nochmal einen Appell an sowohl an die Bevölkerung als auch an die Entscheidungsträger nochmal für Ihr Konzept an der Stelle loswerden könnten? Was würden Sie ihnen sagen hier? Wir haben uns schon was dabei gedacht und halten das für gut. Mehr als gut.
Ja, also der Appell wäre eigentlich, verwässert es nicht. Also so ein Radverkehrskonzept lebt davon, dass man durchgängige Netze schafft. Wenn ich als Radfahrer irgendwo einmal ausweichen muss, einmal über eine Schwelle fahren muss, das zweite Mal, das ist okay. Beim dritten Mal fange ich schon an, mich zu fragen, warum ich jetzt nicht im Auto oder im Bus oder sonst was. Und darum ist diese Durchgängigkeit so wichtig. Wenn ich irgendwo im Off lande oder eben alleingelassen werde in der Verkehrsführung an Kreuzungen, dann will ich irgendwann nicht mehr. Das geht bei Radfahrern sehr schnell. Darum verwässert es nicht, kommuniziert es auch. Also sagt, wenn wir irgendwo einen Straßenzug mit verschiedenen Maßnahmen fertig haben, dann stellen wir uns auch mal mit der Schere hin und schneiden ein rotes Band durch und machen das öffentlich und freuen uns daran, dass wir es jetzt haben.
Das war auch ein schönes Schlusswort. Gibt es irgendwann einen Plan, das nächste Mal nach Coburg zu kommen? Einfach mal zum Anschauen, was denn so aus dem Konzept geworden ist?
Unmittelbaren Plan noch nicht, aber wir sind auch mit der Verwaltung im Gespräch, ob wir vielleicht nochmal eine Kleinigkeit machen können. Und kommen auf alle Fälle gerne wieder.
Dann bedanke ich mich, sage danke für die Zeit.
Gerne. Wir wünschen Coburg viel Erfolg.
Dankeschön. Ich bin gespannt, welche Ideen aus dem Radverkehrskonzept dann auch irgendwann noch Realität werden können. Denn es geht ja nicht darum, einseitig ein Verkehrsmittel über alle hinauszuheben, sondern ein möglichst gutes und sicheres Miteinander aller Verkehrsmittel in Coburg zu schaffen. Das ist eine große Herausforderung, aber die nehmen wir doch gerne an. Der Hirsch ist dann mal weg.